The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ab sofort hören Sie mich immer dienstags und mittwochs in diesem Podcast. Ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 3. September.
Aber ich finde, man darf die Sache sich auch nicht zu leicht machen. Rechte, populistische, schlechte Laune-Parteien kennen wir in Finnland, in Schweden, in Dänemark, in Norwegen, in den Niederlanden, in Österreich und auch bei uns. Und das, was wir entgegensetzen müssen, ist eine gute Zukunftsperspektive für unser Land.
Genau.
Das ist das, worüber wir schon geredet haben.
Ja.
Und die Frage des Respekts. Und das sind genau die Themen, die für meine Politik entscheidend sind.
Es ist gerade mal ein Jahr her, dass Olaf Scholz das gesagt hat. Es gibt Sätze, die altern nicht gut. Und es gibt Sätze, die niemals gut waren. Der Satz von Scholz gehört eindeutig in letztere Kategorie. Denn aus ihm spricht Ignoranz. Und Ignoranz ist die kleine Schwester der Arroganz. Beide haben im Kanzleramt nichts verloren. Olaf Scholz ist sowohl mit seiner verbalen Verharmlosung der AfD als auch mit seiner aktiven Regierungspolitik gescheitert. So hat die AfD die Sozialdemokraten überholt. Deren neues Zuhause ist das Umfragetief. Ob bei den Landtagswahlen in Hessen, Bayern, Berlin, der Europawahl oder jetzt in Thüringen und Sachsen. Für die Wahlergebnisse der Kanzlerpartei ist das Attribut historisch schlechteste zum Wegbegleiter geworden. Auch der Kanzler selbst findet seine Leistungen historisch. Allerdings im positiven Sinne. Und das ausgerechnet bei der Asyl- und Migrationspolitik.
Ich will nicht zu große Worte ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen. Denn es ist angesichts einer unbestreitbar großen Herausforderung wegen sehr großer Zahlen im Hinblick auf Fluchtmigration und irreguläre Migration, es gelingt, dass alle Ebenen dieses Staates eng zusammenarbeiten.
Das sagte Olaf Scholz im November vergangenen Jahres, als er die Bund-Länder-Vereinbarungen in Sachen Asyl präsentierte. Tatsächlich sind mit der Einführung einer Bezahlkarte, härteren Regelungen bei Abschiebungen und einem späteren Bezug des Bürgergelds für Asylbewerber Beschlüsse gefasst worden, die unter der Regierung von Angela Merkel nicht möglich waren. Aber historisch sogar sehr? Historisch, und zwar historisch kurz, ist allenfalls die Halbwertszeit dieser Kanzlerselbstzuschreibung. So sah sich die Ampel jetzt nach dem Attentat von Solingen gezwungen, ein neues Asylpaket anzukündigen. Die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung, nicht nur in der Asyl- und Migrationspolitik, ist für das Ergebnis der Wahlen in Sachsen und Thüringen ausschlaggebend gewesen. Auch für das der SPD. Pflichtschuldig nennt der Kanzler diese Wahlergebnisse seiner Partei bitter. Um dann aber zu erklären, man habe einen guten Wahlkampf geführt und die düsteren Prognosen in Bezug auf die SPD seien nicht eingetreten. Das grenzt an Wirklichkeitsverweigerung. Ja, die SPD ist nicht aus den Landtagen geflogen. Aber wie anders als düster kann man einstellige Wahlergebnisse für eine Partei bezeichnen, die sich immer noch als Volkspartei versteht und die den Kanzler stellt? Wie tief wollen die Sozialdemokraten in ihrem Anspruch an sich selbst noch sinken? Und wie lange wollen sie an Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten für die kommende Bundestagswahl festhalten? SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte zu den jüngsten Wahlergebnissen:
Und deswegen wird es für meine Partei jetzt auch darum gehen, sich stärker zu emanzipieren und deutlicher zu machen, was man nur mit der SPD bekommt und wo wir uns auch nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen. Das ist sicherlich auch ein Zeichen des Selbstbewusstseins, was wir senden müssen. Dann, glaube ich, haben wir auch gute Chancen, wieder mehr Zustimmung zu erhalten. Aber dafür muss jetzt eine andere Körperhaltung angenommen werden. Nicht nur beim Bundeskanzler, sondern bei der gesamten SPD-Spitze. Ich nehme mich da ganz klar auch mit rein, das betrifft uns hier alle.
Der Körper der SPD stützt sich derzeit auf Krücken. Ob sie den aufrechten Gang nochmal erlernen kann, ist mehr als fraglich. Regierungsverantwortung jedenfalls ist keine Reha-Veranstaltung. So viel Respekt und mit dem hat Olaf Scholz seine Politik überschrieben, sollte die Partei vor dem Wähler haben. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Michael Kretschmer hat für die CDU in Sachsen die Landtagswahl gewonnen. Im Interview erklärt er seinen Kurs und kritisiert die Grünen im Bund.
Mit den Grünen kann man nicht zusammenarbeiten in der jetzigen Konstellation. Das kann sich ja alles ändern. Aber man sieht ja auch jetzt, es gibt keine Einsicht. Ja.
Anne Schwedt in New York erklärt den Personalabbau bei Goldman Sachs. Außerdem feiern wir 25 Jahre Wer wird Millionär und lernen von Japan, wie man einen Flughafen richtig betreibt.
Die CDU ist das letzte Bollwerk aus der demokratischen Mitte heraus gegen den rechtsextremen Populismus unseres Landes.
Das ist das neue Narrativ des CDU-Chefs nach den Landtagswahlen im Osten, mit dem Friedrich Merz auch in den nächsten Bundestagswahlkampf ziehen könnte. Die Union als einzig wahre Bastion gegen die Rechtspopulisten. In der Tat ist es so, dass die Ampelparteien eine weitere Klatsche kassiert haben und die Union ihre Stellung halten konnte. Vor allem in Sachsen hat Ministerpräsident Michael Kretschmer einen wichtigen Sieg eingefahren. Er hat die AfD, wenn auch knapp, auf den zweiten Platz verwiesen. Und zwar so, dass sie nicht mal genug Sitze hat, um mit einer Ein-Drittel-Sperrminorität querulant die Regierung zu sabotieren. Wie geht es nun weiter für Kretschmer? Wie hält er es mit dem BSW, mit dem er wohl oder übel koalieren muss? Und was kann die Bundes-CDU von ihm lernen? Ich habe ihn dazu im Podcast-Studio befragt. Guten Morgen, Herr Kretschmer. Schön, dass Sie hier sind. Und Sie und Ihre CDU haben es ja geschafft, erneut stärkste Kraft in Sachsen zu werden. Dafür haben Sie wahrscheinlich jede Menge Glückwunschnachrichten bekommen. Welches war denn die schönste Nachricht, die Sie bekommen haben?
Oh, ich habe viele Nachrichten bekommen. Till Brönner hat vorhin geschrieben, Katharina Witt. Also Menschen, die mir auch so am Herz liegen, aber auch unsere Eltern haben geschrieben. Aber es ist ja so, als Politiker, man muss sich selbst belohnen. Und ich habe gedacht, meine Belohnung ist an Ihrem ersten Arbeitstag hier den Podcast.
Großartig. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich habe mir überlegt, Markus Söder müsste Ihnen doch auch geschrieben haben. Sie und Söder sind ja sowas wie die Anti-Grünen-Fraktion innerhalb der Union. Und ich habe mir gedacht, was würde Markus Söder Ihnen vielleicht schreiben? Sowas wie vorwärts immer mit den Grünen nimmer?
Nee, ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Aber es war was sehr Persönliches. Auch Henrik Wüst hat geschrieben. Die beiden haben ja ganz viel in diesem Wahlkampf gemacht, waren sehr präsent, haben auch wirklich so positive Erfahrungen, glaube ich, gemacht, weil die Menschen sehr positiv auf beide reagiert haben.
Die schönste Nachricht dürften Sie dann am Montagmorgen vom Landeswahlleiter bekommen haben. Das Ergebnis ist nochmal ein bisschen korrigiert worden und die AfD wird nun keine Sperrminorität haben. Gleichzeitig wirft das natürlich ein Licht auf die Wahlen, wenn nicht richtig ausgezählt worden ist. Es ist offenbar ja ein Softwarefehler gewesen, der für Verschwörungstheorien oder Kritik
ist total ärgerlich. Es ist ein Softwareproblem. Wir haben in der letzten Legislaturperiode das Auszählverfahren verändert und offenbar ist die Software da nicht angepasst worden, sodass die CDU und die AfD jeweils ein Mandat weniger haben. Aber Sie haben es gerade beschrieben, das Netz ist gerade voller Verschwörungstheorien. Das sind eben Dinge, mit denen Populisten arbeiten. Da geht es nicht mehr um die Sache und dass man das vernünftig erklären kann, sondern was kann man daraus machen, um so einen Spaltpilz überall reinzutreiben?
Aber solche Fehler dürften nicht passieren, oder?
Genau so ist das. Aber wo Menschen sind, passieren sie dann eben doch.
Wenn wir über Menschen reden, dann reden wir über Sachsen und ihre Sachsen. Sie sind stärkste Kraft, die AfD ist auf Platz 2. Wo sich dann aber doch was verschoben hat, ist bei den Beweggründen, warum die Sachsen die AfD gewählt haben. Und erstmals war eben nicht die Enttäuschung über die etablierten Parteien das Hauptmotiv, sondern tatsächlich, man hat AfD aus Überzeugung gewählt. Wie erklären Sie sich das, dass mehr als 30% Ihrer Sachsen glauben, die AfD könne die Herausforderungen dieser Zeit lösen?
Ich denke, wir wissen das schon eine ganze Weile, mindestens jetzt seit einem Jahr. Damals war ja diese Landratswahl in Sonneberg und ein Journalist, ein Kollege von der Deutschen Presseagentur hat dort die 4 Kandidaten gefragt und alle 4 beschreiben die Gespräche mit den Wählern so, dass die Menschen über Migration sprechen wollten, über das Gebäudeenergiegesetz, über die Sanktionen und den Krieg in der Ukraine und in Russland. Und er kommt zu dem Schluss, alles Themen, die ein Landrat mit seinem Kreistag nicht beeinflussen kann, aber das Wahlverhalten der Menschen beeinflusst hat. Und so ist das eine Serie über die Landtagswahlen, über viele Kommunalwahlen, über die Europawahl bis heute hin. Die Politik schafft es nicht, die Themen zu klären, die aus Sicht der Bevölkerung die drängendsten sind. Die AfD gibt Antworten, sehr populistisch, sehr einfach. Und damit bekommt sie diese Zustimmung. Das ist extrem gefährlich.
Aber die CDU ist ja auf Bundesebene die stärkste Oppositionskraft. Die CDU liefert dann nicht genug Antworten, sodass die Wähler auf die AfD ausweichen.
Ja, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die letzte Bundestagswahl noch nicht so lange zurückliegt und davor die CDU lange regiert hat. Fakt ist eins, und das ist auch das, was wir heute im Bundesvorstand besprochen haben, es muss so sein, dass wir nicht über Migration sprechen, sondern dass wir Migrationsprobleme klären.
Empfinden Sie es eigentlich als Ironie der Geschichte, dass Ihre Partei, die einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken verabschiedet hat, auf Bundesebene und auch auf Landesebene, jetzt wahrscheinlich mit einer Partei koalieren muss, deren Gründerin die Anführerin der kommunistischen Plattform
Tja, gewesen wir werden, ist? Tja, werden wir in der Tat sehen, was daraus wird. Mein Rat ist jetzt in Ruhe und mit einer gewissen Demut einfach mal anzufangen, Gespräche zu führen, zu schauen, wo gibt es Schnittmengen. Es gibt positive Signale. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Geduld und auch ein gemeinsames Verständnis, dass es nicht um die große Weltlage geht, sondern um das, was wir in Sachsen bewegen wollen, im Nahverkehr, für die Wirtschaft, für die innere Sicherheit. Und dann kann es gelingen, diesem Land eine stabile Regierung zu geben. Ich würde mir das sehr wünschen, dafür bin ich auch angetreten. Und das ist eigentlich auch das, was mich antreibt, Sachsen, dieses großartige Land, weiter nach vorn zu bringen.
Das, was Sie im Wahlkampf gesagt haben, gilt ja wahrscheinlich auch oder hoffentlich nach dem Wahlkampf. Und Sie haben im Wahlkampf Sarah Wagenknecht eine zerstörerische Kraft attestiert. Und jetzt gerade haben Sie ja gesagt, es gibt die Chance, eine stabile Regierung zu bilden. Wie geht das zusammen? Eine stabile Regierung mit einer Partei, deren Gründerin und deren Kopf Sie eine zerstörerische Kraft nachsagen?
Naja, das ist ja die Erfahrung, die wir jetzt haben, wenn wir Ihr politisches Handeln sehen, so richtig aufgebaut, neu hat sie noch nichts. Sie hat es geschafft, immer Dinge.
Sind Sie dann blauäugig, wenn Sie sagen, mit denen kriegt man eine stabile Regierung hin?
Na, ich schaue mir die Personen an und denke, die haben ihre eigene Biografie, die haben wahrscheinlich auch ihr eigenes Selbstbewusstsein. So wie ich sage, ich bin der Vorsitzende der Sächsischen Union. Ich entscheide mit meinen Mitgliedern in Sachsen, was für uns gut ist. Hoffe ich, denke ich, erwarte ich. Es geht jetzt erst einmal darum, diesen Wahlkampf hinter sich zu lassen, abzurüsten, auch in der Tonalität, und dann zu schauen, wie das menschlich und wie das inhaltlich passt.
Ein Thema, das Sie im Wahlkampf für Sachsen auch groß gemacht haben, ist die eigene sächsische Grenzpolizei, die es geben soll. Sie haben eine Taskforce eingerichtet und der Polizeigewerkschaft versprochen, es wird zusätzliches Personal dafür geben. Also es wird nicht aus bestehenden Ressourcen abgezogen, sondern es wird aufgebaut. Das Geld dafür, woher kommt das?
Aus dem Staatshaushalt.
Und dafür muss auf nichts anderes verzichtet werden?
Ja, muss Prioritäten setzen, es muss sowieso neu gemacht werden. Auch das ist ein großes Thema. Der Blick in den Länderkreis zeigt, auch überall dort haben wir durch diese desaströse Wirtschaftspolitik, wir sind ja jetzt wirklich in einer Rezession und über Quartale mittlerweile, auch keine Perspektive, dass wir da richtig rauskommen. Wir müssen eine Wirtschaftspolitik in Deutschland bekommen, die beispielsweise Energie nicht zu einem knappen, teuren Gut macht, die das Arbeitszeitvolumen nicht weiter künstlich verknappt, die nicht Anreize fürs Nichtarbeiten setzt und. Und
dann, jetzt gehen Sie wieder auf Bundesthemen.
Ja, und dann haben wir die Kraft, auch die finanzielle Kraft, solche Dinge auch zu stemmen. Ich meine, hinter uns liegen ja wirklich auch ganz positive Jahre. Wir konnten uns viele Dinge auch leisten. Ich möchte das gern mit der Grenzpolizei, weil ich selber aus der Grenzregion komme und sehe, wie die Situation dort ist mit Eigentumsdelikten, mit den Drogen, aber natürlich auch mit den Schleppern.
Zurückweisen werden Sie aber nicht können, wenn jemand Asyl sagt.
Nein, das ist die Aufgabe der Bundespolizei.
Herr Kretschmer, zum Schluss unseres Gespräches. Ich habe es ja zu Anfang gesagt, ich sitze mit einem Wahlsieger hier zusammen. Was kann die CDU auf Bundesebene von ihrem Wahlkampf lernen, auch für die anstehende Bundestagswahl?
Ich glaube, die CDU hat ein schönes gemeinsames Erlebnis und das Allerwichtigste ist zuzuhören, nah bei den Menschen zu sein, Wir können nicht alles nur über Social Media machen. Diese persönliche Begegnung mit den Menschen vor Ort ist durch nichts zu ersetzen.
Und sollte die CDU, so wie Sie es in Sachsen getan haben, vor allem gegen die Grünen antreten und sagen, diese Partei gehört nicht mehr in eine Regierung?
Das ist ja kein Selbstzweck, sondern es ist das Ergebnis einer wirklich desaströsen politischen Leistung über die letzten anderthalb, zwei Jahre. Ich erinnere mich noch über meine positiven Worte zu Robert Habeck und die Versuche, mit ihm auch Dinge zu klären, zu besprechen, beim Braunkohleausstieg, bei der Energiepolitik, bei vielen anderen Dingen. Es ist so deprimierend, dass das zu nichts geführt hat, ja. Und ich glaube, er würde heute ganz anders dastehen, hätte er mehr auch auf uns gehört.
Hätte Fahrradkette, hat mal ein SPD-Politiker gesagt. Aber nochmal die Frage, soll die CDU, so wie sie es getan haben, auch auf Bundesebene sagen, mit den Grünen werden wir nicht zusammenarbeiten?
Mit den Grünen kann man nicht zusammenarbeiten in der jetzigen Konstellation. Das kann sich ja alles ändern. Aber man sieht ja auch jetzt, es gibt keine Einsicht, ja, wie diese Diskussion, die um das Heizungsgesetz, um den im Eingriff wirklich auch in persönliche Lebensbereiche, das mit dem Braunkohleausstieg, das ist so schlimm. Und das ist nicht das, was Deutschland stark gemacht hat. Ein Kompromiss finden, Konsens bilden und dann nach vorne gehen, nächstes Thema. Sondern es ist eigentlich immer das Beharren auf den eigenen Positionen, diese, ich sage mal, sehr ich, anstatt das Wir zu betonen.
Das sind klare Worte von Ihnen, nicht mit den Grünen. Und da ticken Sie anders als Ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz.
Ich bin da gar nicht so sicher. Ich glaube, wir sind da sehr, sehr ähnlich. Er würde es vielleicht in andere Worte kleiden.
Auf die Worte sind wir gespannt, lieber Herr Kretschmer. Danke für dieses Gespräch.
Bitte.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen die Anleger auf die neuen personellen Entwicklungen bei Goldman Sachs. Mehr dazu kann unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt, berichten. Damit ab nach New York. Guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar.
Goldman Sachs hat vor kurzem 1.300 Mitarbeiter entlassen. Anne, sag uns, warum hat die amerikanische Investmentbank beschlossen, sich von so vielen Mitarbeitern auf einmal zu verabschieden? Und wie reagieren die Anleger auf diese Maßnahme?
Ja, die Entlassungen stehen Insidern zufolge im Zusammenhang mit einem jährlichen Überprüfungsprozess. Bei dem Prozess werden wohl die Leistungen der Mitarbeiter überprüft und wer nicht gut performt, wird einfach aus dem Team geschmissen. Die 1.300 Mitarbeiter, die jetzt gehen müssen, kommen aus den unterschiedlichsten Abteilungen und machen zwischen 3% und 4% aller Mitarbeiter aus. Also definitiv eine Menge. Die Entlassungen dauern auch noch bis Herbst. Von Goldman Sachs heißt es, dass das ein üblicher Vorgang sei und es werden wohl auch neue Mitarbeiter eingestellt. Bis zum Ende des Jahres soll es sogar mehr Mitarbeiter geben als im Vorjahr. Die Anleger haben bisher noch nicht reagieren können, weil die Börse ja gestern geschlossen hatte. Letzte Woche hatte die Goldman Sachs-Aktie aber ein neues Allzeithoch erreicht und seit Anfang des Jahres ist die Aktie mit mehr als 30% im Plus.
Anne, lass uns von Investmentbankern zu Autobauern gehen. Volkswagen hat neulich seine Bücher aufgemacht und du hast reingeschaut. Erzähl mal, Anne, wie geht es dem Unternehmen?
Nicht so gut tatsächlich. Das Sparprogramm wird ausgeweitet und inzwischen sind auch Werksschließungen und Kündigungen im Gespräch. Bisher gab es ja eine Beschäftigungssicherung, die Kündigungen bis 2029 ausschloss und diese Vereinbarung wird aufgehoben. Entsprechend schockiert reagierten deshalb auch Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften und kündigten sofort auch Widerstand an. Der Vorstand ist aber der Meinung, dass VW umfassend restrukturiert werden müsse. Die europäische Automobilindustrie befinde sich in einer sehr anspruchsvollen Lage und das wirtschaftliche Umfeld hätte sich erneut verschärft. Konkret gab es aber noch keine Aussagen, welche Werke denn geschlossen werden könnten und um wie viele Mitarbeiter es sich handelt. Bei VW hatte es seit über 30 Jahren keine Werksschließung gegeben und auch die war damals in den USA. In Deutschland wurde noch nie ein Werk geschlossen. Also das zeigt wirklich, wie kritisch die Lage ist. Zuletzt war der Gewinn von VW auch um 14% gefallen und die Aktie liegt seit Anfang des Jahres mit 13,7% im Minus.
Und Dagmar? Was hat dich heute überrascht?
Dass es nur eine der beiden Sendungen tatsächlich geschafft hat, von RTL bis heute ausgestrahlt zu werden. Wer 1999 Fernsehen geguckt hat, wurde damals mit diesem Trailer auf die neuen Abendformate aufmerksam gemacht.
Die Sprechstunde am Abend übernimmt Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Wenn Ihnen das nicht reicht, machen Sie Günther Jauch zum Millionär in der neuen Show.
Who wants to be a millionaire?
Das neue Programm bei RTL.
Dr. Stefan Frank, dem Arzt, dem die Frauen vertrauen, ist leider schon lange in Ruhestand gegangen. Wer wird Millionär? Das gibt es bis heute. Vor genau 25 Jahren, am 3. September 1999, wurde die erste Sendung des Formats ausgestrahlt, das schon damals in England ein großer Hit war. RTL schickte Günther Jauch eine Videokassette des englischen Formats, um ihn als Moderator zu gewinnen. Übrigens für die Jüngeren unter uns, eine Videokassette, das ist wie YouTube in einem schwarzen Kasten.
Und da weiß ich noch, da lag ich im Bett und habe in den Videorekorder eine englische Folge reingetan, verstand relativ wenig, da ging es um walisische Sprichwörter, hatte ich keine Ahnung, aber durch den Sound, durch die Spannung, die man spürte in dem Studio, merkte ich, dass das irgendwas hatte.
So erinnert sich Jauch hier beim WDR. 2.800 Kandidaten, 16 Millionäre und insgesamt 43.000 Fragen später darf man Wer wird Millionär getrost in der deutschen Fernsehgeschichte ein ganzes Kapitel widmen. Für viele bis heute in Erinnerung der erste Millionär. Der Historiker Professor Dr. Freise. Und der wusste, mit welchem Sherpa Sir Edmund Hillary bei der Erstbesteigung des Mount Everest zusammen auf dem Gipfel stand.
Ich bin jetzt Point of No Return, nennt man das so schön, nicht? Point of No Return.
Sir Edmund Hillary stand 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest und er stand zusammen mit Tenzing Norgay.
Aber es gibt und gab eben auch die, die so wunderbar auf dem Schlauch gestanden haben. So wie diese Kandidatin, die bei 300 Euro nicht wusste, wie man das Ruhrgebiet auch nennen kann.
Auch wenn der Bergbau dort mittlerweile Geschichte ist, nennt man das Ruhrgebiet auch heute noch Heizölbräter, Kohlenpott, Kokskessel oder Brikettpfanne.
Der Pott verwirrt mich jetzt. Ich hätte eigentlich den Kokskessel.
Wir ergänzen genommen und konstatieren, da ist jemand nicht zu Potte gekommen. Am Ende hat der Publikumsjoker geholfen.
Ich sag einfach, wer jetzt falsch gedrückt hat, muss wegen Doofheit die Sendung verlassen. Ah!
Immerhin 2% lagen da noch falsch. Bei der nun folgenden Frage ist das Gute, Sie können nur richtig liegen. Also, wer wird Millionär, wird 25. Das ist A, eine tolle Erfolgsgeschichte. B, gut für die Volksbildung. C, der Einfachheit des Konzepts geschuldet. Oder D, auch der Beweis, dass wir Frauen Günther Jauch mehr vertrauen als Dr. Frank.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass man beim Fliegen nie sicher sein kann, ob das Gepäck tatsächlich auch mit am Ziel ankommt. Meist bleibt einem nichts anderes übrig, als auf sein Glück zu vertrauen. Doch am Kansai International Airport muss man keine Daumen drücken, denn dort herrscht Ordnung. Dieser japanische Flughafen befindet sich auf einer Insel in der Bucht von Osaka und bedient auch die umliegenden Städte Kyoto, Kobe und Nara. Da es nicht genügend Festland für einen neuen Flughafen gab, beschloss man 1987, eine künstliche Insel aus Millionen von Tonnen Felsen und Erde zu bauen. Und nach 3 Jahren war sie schon fertig. Und nur 4 Jahre später, im September 1994, wurden die Tore geöffnet. In seinen 30 Jahren hat dieses große Drehkreuz kontinuierlich Lob für seine Effizienz und für sein hervorragendes Management erhalten. Und für eine ganz besondere Leistung kann sich der Flughafen rühmen. In all den Jahren ist dort noch nie ein Gepäckstück verloren gegangen. Kein einziges. Wie schaffen die Japaner das? Ein Flughafensprecher erklärt, dass es kein Geheimrezept für diesen makellosen Erfolg gibt, sondern einfach ein gut funktionierendes System. Wenn Sie mich fragen, die Japaner haben einfach das Gegenteil von dem gemacht, was heute am BER praktiziert wird. Aber sie mussten ja auch nicht mit Klaus Wowereit arbeiten. Und das ist auch gut so. So ist für Nutzer des BER nicht unwahrscheinlich, dass es ihnen nach Abflug so geht, wie Hildegard Knef es für Berlin einst gesungen hat.
Wunderschön ist in Paris auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom durch die Stadt zu gehen.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich